Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv auf diesen Tag vorbereitet in der Gemeinde. Wir haben auch heute vor einer Woche am letzten Sonntag uns schon in der Verkündigung mit dem Thema Taufe beschäftigt. Und unser Thema hieß da: Was hindert mich, getauft zu werden? Wir haben einmal anhand der Schrift einige Hindernisse aufgezeigt und wir sahen da, dass es bei vielen Menschen der Unglaube ist, denn der Glaube ist ja die größte und wichtigste und einzige Voraussetzung dafür, getauft zu werden. Für manche Menschen ist es auch ein sehr sakramentalistisches Verständnis von Taufe, dass sie eben meinen, die Säuglingsbesprengung wäre schon die eigentliche Taufe für sie gewesen. Für manche ist es auch der Traditionalismus, dass sie einfach in einer bestimmten Form und Weise diese Dinge sehen, wie es schon seit Generationen in ihrer Heimat oder in ihrem Umfeld gesehen wird. Viele verwenden da das sogenannte Scheckmodell, dass sie sagen, mir wurde schon durch die Säuglingstaufe der Scheck ausgestellt von Gott, und als ich mich dann später konfirmiert habe oder als ich mich später bekehrt habe, da habe ich dann diese Taufe so für mich zur Gültigkeit gebracht. Für manche ist es auch einfach der Ungehorsam. Sie haben erkannt, dass Taufe der richtige Weg ist, aber sie wollen es nicht aus irgendeinem Grund. Wir haben dann gesehen, Taufe ist nicht ins Ermessen des Einzelnen gestellt, sondern allen Glaubenden befohlen. Aber manche meinen auch, es sei nicht heilsnotwendig. Manche denken, es sei unbedeutend. Es sei nur etwas Kleines. Darauf haben wir geantwortet, dass wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und wer im Kleinen nicht treu sein kann oder will, der wird es auch im Großen nicht sein. Und manche haben vielleicht auch noch die Sicht, dass sie sagen, Gott hat es mir noch nicht ganz persönlich gezeigt. Darauf haben wir geantwortet, dass Gott auch nicht die anderen Gebote, die er in seinem Wort gegeben hat, erst ganz persönlich zeigen muss. Dass wir nicht töten sollen oder nicht lügen oder nicht Ehe brechen. Das gilt auch grundsätzlich, ohne dass es uns Gott noch durch eine besondere Offenbarung zeigen muss. Vielleicht gibt es noch ein weiteres Hindernis, das den einen oder anderen von uns abhält, getauft zu werden. Und das könnte das fehlende Verständnis der biblischen Taufe sein. Ich weiß gar nicht, was Gott sich damit gedacht hat. Worum geht es eigentlich bei der Taufe? Und das möchte ich gerne heute Morgen aufgreifen. Die Bedeutung der christlichen, der neutestamentlichen Taufe. Wir sprechen jetzt nicht über alttestamentliche oder jüdische Taufe. Wir sprechen über die Bedeutung der christlich-neutestamentlichen Taufe. Und ich möchte dazu aus Römer Kapitel 6 ein paar Verse lesen, von Vers 3 bis Vers 11. Römer Kapitel 6, 3 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir in ihn eingepflanzt sind zu gleichem Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein, weil wir ja wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist. Damit der Leib der Sünde aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt und frei von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus. Was ist die Bedeutung der christlichen Taufe? Die christliche Taufe ist zunächst einmal eine Darstellung, ein Zeichen, ein Symbol, nicht Sakrament. Was soll denn dargestellt werden bei der Taufe? Antwort: Ein Vorgang, der sich ganz verborgen im Herzen des Täuflings abgespielt hat. Der soll heute bei der Taufe öffentlich dargestellt werden. Ich will ein Beispiel gebrauchen. Zwei Menschen lernen sich kennen und lieben. Ein paar Monate später geben sie sich irgendwo auf einer stillen Berghütte ganz für sich das Ja-Wort. Bis hierhin weiß vielleicht kein anderer Mensch von ihrer Beziehung. Vielleicht nicht einmal die engsten Angehörigen, sie haben es ganz verborgen gehalten. Aber eines Tages kommt dann der Tag, wo die beiden samt Trauzeugen vor dem Standesbeamten stehen und vielleicht steht dann am nächsten Tag im Mannheimer Morgen: Wir geben unsere Vermählung bekannt. Der verborgene Vorgang der Herzensbindung wird offenbar durch das Tauschen der Ringe. So ist auch die christliche Taufe eine Darstellung dessen, was sich verborgen im Herzen des Täuflings bereits abgespielt hat. Der Täufling lernte den kennen und lieben, der uns zuerst geliebt hat, der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um im Gehorsam gegen den Vater den Weg bis zum Kreuz zu gehen. Wenn ein Mensch den Sinn seines Lebens nicht kennt, wenn sein Gewissen mit Schuld beladen ist, wenn er eines Tages nicht mehr ein noch ausweist vor einem heiligen Gott, und wenn er dann den Herrn Jesus kennenlernt, wenn er ihn sterbend am Kreuz vor sich sieht, dann kann es zu diesem geheimnisvollen Vorgang kommen, dass er dem Sohn Gottes alle Schuld zu Füßen legt und einen Bund mit ihm schließt, fester und beständiger als ein Ehebund. Der Sünder gibt Gott Recht und bejaht, dass er eigentlich dort am Kreuz hängen müsste. Das heißt, mit Jesus sterben, sich mit ihm eins machen, sich mit ihm identifizieren dort am Kreuz. Dann wird der Sünder praktisch mit ihm gekreuzigt. In diesem Augenblick, wo er erkennt, das wäre mein Platz, das wäre das gerechte Urteil Gottes über mein Leben. Und er wird mit Jesus begraben und er darf mit Jesus auferstehen im selben Augenblick. Was bei Jesus Christus einige Tage dauerte, sein Sterben, sein Begraben, sein Auferstehen, das geschieht dann bei einem Menschen, der so Jesus Christus erkennt, dem der Vater das offenbart, was dort am Kreuz geschehen ist, dass das direkt mit seinem Leben zu tun hat. Das geschieht bei ihm in wenigen Augenblicken. Dieses Mitsterben, mitbegraben werden und mit auferstehen zu einem neuen Leben. Die Bibel nennt diesen Vorgang Wiedergeburt. Und die Bibel sagt, ohne Wiedergeburt kann kein Mensch in den Himmel kommen. In dieser Heilszeit kann kein Mensch ohne Wiedergeburt zu Gott kommen. Die Wiedergeburt, dieses mit Jesus sterben und mit ihm auferstehen, ist ein Geheimnis. Man kann es sehr schwer beschreiben, aber jeder kann es erleben. Unsere Täuflinge, die heute hier getauft werden, haben die Wiedergeburt erlebt. Darum werden sie getauft, aus keinem anderen Grund, weil sie das erlebt haben, weil sie diesen inneren Vorgang, der bei ihnen stattgefunden hat, heute darstellen wollen vor der Öffentlichkeit. Bei einigen ist dieses Wiedergeborenwerden noch gar nicht so lange her. Heute wird auch jemand getauft, da ist das erst in diesem Jahr 1993 geschehen. Bei anderen liegt die Wiedergeburt schon Jahre oder bei einigen sogar Jahrzehnte zurück. Aber eines ist bei allen gleich. Sie möchten heute durch ihr Untertauchen im Wasser äußerlich vor uns und vor der unsichtbaren Welt darstellen, was innerlich in ihrem Herzen bei der Wiedergeburt geschehen ist. Mit Jesus gestorben, mit ihm auferstanden. Wenn das nicht zuvor passiert wäre, würden wir sie heute nicht taufen. Sie sind mit Christus gestorben und auferstanden und jetzt mit ihm aufs Innigste zusammengewachsen. Wir haben vorhin hier gelesen, in Römer 6, dass hier steht im Vers 5, denn wenn wir in ihn eingepflanzt sind zu gleichem Tode, so werden wir auch mit ihm auferstehen. Hier steht wörtlich, wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind. Wenn wir Zusammengewachsene sind, ganz wörtlich übersetzt. Der Apostel Paulus nimmt hier ein Wort aus dem Alten Testament auf, aus 1. Mose 2, Vers 24. Das ist das grundlegende Wort für die Ehe in der Bibel. Da steht, es wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und einer Frau anhangen, übersetzt Luther. Da steht, und einer Frau angeklebt werden, ja sogar ganz wörtlich übersetzt, einer Frau angelötet werden. Das gab schon im Altertum Löten. Das war die denkbarste Verbindung, die es im Altertum gab. Einer Frau angelötet werden. So, angeklebt werden. Gestern vor 7 Jahren bin ich meiner Silvia angeklebt worden. Aber das Kleben ist nicht eine einmalige Sache, sondern das ist eine Sache, wo man immer noch mal nachkleben muss. Bei uns muss man heute noch manchmal kleben und hier sind Leute noch länger verheiratet, da muss man manchmal noch nachkleben. Aber grundsätzlich ist das Kleben geschehen, dieses angeklebt werden, dieses Zusammenwachsen. Ich habe mich vertan, das war nicht gestern vor 7 Jahren, morgen vor 7 Jahren, weil ja immer an unserem Hochzeitstag das schöne Wetter ist. Morgen soll es ja einen ganz gewaltigen Temperaturaufstieg geben. Also, womit waren wir früher zusammengeklebt? Wir waren mit der Sünde zusammengeklebt. Vielleicht sind hier noch Menschen unter uns, die sind heute noch mit der Sünde zusammengeklebt. Das heißt, ein Leben, das noch nicht Jesus Christus gehört. Aber in dem Moment, wo wir ihn so am Kreuz erkennen und ihn persönlich annehmen als Erlöser und Herrn, werden wir mit ihm zusammengeklebt. Er alleine konnte uns von der Sünde losreißen und er hat uns ganz fest, unzertrennlich fest an sich geklebt. Ich will noch ein Bild gebrauchen. Wenn da ein Sanitäter im Krieg mit seinem Fernglas sieht, da liegt ein Verwundeter im Sperrfeuer. Er liegt reglos da, er kann sich nicht mehr selber retten. Dann kam es vor im Krieg, dass der Sanitäter sein Leben riskierte und kroch hin zu dem Verwundeten und lud ihn auf seinen eigenen Rücken und kroch mit ihm unter dem feindlichen Feuer zurück in die geschützte Stellung. Seht ihr, das ist Jesus. Er hat uns liegen sehen in dem Sperrfeuer des Feindes. Wir waren reglos, wir konnten uns nicht retten. Aber er ist gekommen und hat uns auf seinen Rücken genommen und er hat uns rausgetragen aus dieser Not. Und jetzt sind wir auf seinem Rücken angeklebt und er will uns durch unser ganzes Leben tragen. Ihn hat's dabei zu Tode getroffen. Er hat sich töten lassen am Kreuz. Und er hat uns rausgetragen und er lebt und er trägt uns durch unser ganzes Leben. Darf ich an der Stelle mal ganz persönlich werden? Kannst du das heute Morgen so bezeugen? Ich meine jetzt nicht in erster Linie die Täuflinge, ich meine jeden von uns. Kannst du das bezeugen, dass Jesus dich von der Sünde gelöst hat, auf seinen Rücken genommen hat und rausgetragen hat in die Freiheit? Sünde ist nicht in erster Linie Eigenschaft. Sünde ist Gefangenschaft. Sünde heißt, ich bin gefangen, ich bin angeklebt, ich komme nicht los. Jeder, der probiert, da aus der Sünde rauszukommen, der merkt dann erst, wie die Sünde gefangen nimmt. Aber Jesus ist der Sieger. Er hat gesagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Lasst dich doch befreien von der Macht der Sünde. Ihr Lieben, spätestens hier an dieser Stelle wird klar, dass die Kindertaufe keinen Sinn macht. Ein Säugling ist nicht mit Jesus Christus zusammengewachsen. Die Bibel lehrt eindeutig, zuerst der Glaube, dann die Taufe. Ein Säugling glaubt noch nicht. Das Neue Testament kennt darum keine Säuglingstaufe. Das Besprengen von Säuglingen ist nachweislich erst im 2. Jahrhundert nach Christus hinzugefügt worden. Ihr Lieben, ich muss an der Stelle etwas sehr Ernstes sagen. Gott warnt uns davor, etwas von seinem geschriebenen Wort hinwegzutun oder hinzuzufügen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Wer meint, seine sogenannte Kindertaufe sei nachträglich gültig geworden, als er die Kommunion erhielt, als er konfirmiert wurde oder auch als er sich bekehrt hat, der irrt. Was weder von der Form her noch vom Inhalt her eine christliche Taufe war und dem Willen Gottes nicht entsprochen hat, kann auch nachträglich nie zum Ersatz einer neutestamentlichen Taufe werden. Wer soll nach der Schrift getauft werden? Wer vom falschen Weg umgekehrt ist? Wem der Herr Jesus das Herz aufgetan hat? Wer wirklich von Herzen gläubig geworden ist? Wer den Herrn lieb gewonnen hat? Und wer ihm gehorsam sein möchte? Wie soll getauft werden? Durch ein vollständiges Untertauchen unter Wasser. Nur so kann der innere Vorgang des Mitgestorben und Auferstandenseins auf biblische Weise dargestellt werden. Ich muss das mal ganz, ganz plastisch sagen. Wenn dir zu Hause dein Wellensittich stirbt und du willst ihn in deinem Garten beerdigen, gehst du dann hin und legst ihn da auf den Boden und nimmst ein paar Hände voll Erde und träufelst sie über ihn drüber? So kannst du ihn nicht beerdigen. Du wirst doch ein Loch graben und wirst ihn ganz da in das Loch reinlegen und dann die Erde obendrauf. Dann ist er beerdigt. Und so kann man mit ein paar Wassertropfen Besprengung nicht das darstellen, dass man mitgestorben und mitbeerdigt und mit auferstanden ist. Da muss man ganz unter Wasser getaucht werden. Wir fragten nach der Bedeutung der christlichen Taufe. Sie ist erstens eine Darstellung, ein Zeichen, ein Symbol. Einen Gedanken will ich hier noch zufügen. Der Herr hat seiner Gemeinde zwei symbolische Verordnungen gegeben. Das Abendmahl und die Taufe. Und dahinter steht ein tiefer Sinn. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, werden wir daran erinnert, Jesus starb für mich. Jesus starb für mich. Und heute, wo wir taufen, stellen die Säuglinge durch ihr Untertauchen dar, ich starb mit ihm. Das sind die zwei Grundwahrheiten des Neuen Testaments. Jesus starb für mich und ich starb mit ihm. Wir wollen uns heute Morgen fragen lassen, steht mein Leben hinter dieser Wahrheit? Bin ich wirklich mit ihm der Sünde gestorben? Als Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, einmal nach dem Geheimnis seines Lebens und Dienstes gefragt wurde, hat er folgendermaßen geantwortet. Es kam ein Tag, an dem ich starb. Ich starb dem eigenen Ich des Georg Müller, meinen Meinungen, meinen Vorzügen, meinem Willen. Ich starb auch der Welt. Ich starb dem Lob und den Beschuldigungen und der Kritik von Freunden. Seitdem suche ich nichts anderes, als Gott zu gefallen. Wie wünschte ich diese Worte von Herzen nachsprechen zu können. Wünschst du es auch? Zweitens, die christliche Taufe ist ein Bekenntnis. Schaut, wenn zwei Menschen an die Öffentlichkeit treten, dann bekennen sie sich zu ihrer Liebe. Darin liegt Information, aber auch Schutz. Nun wissen alle, die zwei gehören zusammen. Da darf kein Dritter mehr zwischen. Die beiden wollen heiraten. Sie gehören zusammen. Genauso bei der christlichen Taufe. Der Gläubige bekennt sich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu Jesus Christus. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Er sagt damit, mein altes Leben, das nicht unter Jesu Herrschaft stand, ist vorbei. Inzwischen gehöre ich Jesus. Er hat mich teuer erkauft mit seinem Blut für Gott, den Vater. Er hat mich versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seiner Liebe. Das sollen und wollen die Täuflinge heute bekennen. Nicht, dass sie jetzt keine Fehler mehr machen, nicht, dass sie jetzt keine Schwächen mehr an sich tragen würden, sondern dass sie für Zeit und Ewigkeit dem gehören, der unser aller Fehler und Schwächen am Kreuz getragen hat. Dieses Bekenntnis ist meiner Überzeugung nach nicht in erster Linie für Gott wichtig. Er sieht ohnehin in unsere Herzen und weiß, wie wir zu ihm stehen. Dieses Bekenntnis ist für die unsichtbaren Mächte der Finsternis wichtig. Dieser Mensch steht unter der Herrschaft und unter dem Schutz Jesu Christi. Wenn wir ihn anrühren, bekommen wir es mit dem Sieger von Golgatha zu tun. Aber ich bin gewiss, das Bekenntnis ist auch für den Täufling sehr wichtig. Er bekennt durch die Taufe vor Gott und vor vielen Zeugen, dass die Brücken nach hinten abgebrochen sind. Hinter mir sei keine Brücke, die zurückführt in die Welt, heißt es in einem Lied. Das ist eine wichtige seelsorgerliche Hilfe für den Täufling. Meine Vergangenheit ist vorbei. Jetzt schon schaue ich ganz auf den Herrn und auch auf das Ziel, denn da will ich um jeden Preis hingelangen. Ihr lieben Geschwister, Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Ich sage es heute Morgen wieder, das ewige Leben ist umsonst. Aber die Nachfolge kostet alles. Sie kostet einen hohen Preis. Der Herr Jesus hat gesagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir zu folgen, der kann nicht mein Jünger sein. Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit der Taufe und auch mit der Täuferbewegung befasst. Ich habe gelesen von Felix Manz, dem ersten Täufer von Zürich. Ich habe gelesen von Balthasar Hubmaier. Ich habe gelesen von Menno Simons und vielen anderen. Ich war wieder neu erschüttert. Diese Männer und Frauen und tausende andere haben sich wegen der Wahrheit der Glaubenstaufe ihr Leben gelassen. Sie wurden oft in demselben Wasser ertränkt, in dem sie sich haben taufen lassen. Manchmal sogar von anderen Christen, sogar von wiedergeborenen Gläubigen getötet, weil sie diese Wahrheit der Bibel erkannt hatten und praktiziert haben. Der Wahlspruch von Balthasar Hubmaier lautete, die Wahrheit ist untödlich. Und so wurden er und seine Frau ertränkt. Es hat mich wirklich in die Buße getrieben, als ich von diesen Menschen las, wie ernst sie die Nachfolge genommen haben. Ich musste auf die Knie gehen und mich beugen vor dem Herrn. Aber es hat mich auch sehr ermutigt. Die christliche Taufe ist ein Bekenntnis zu Jesus. Er selbst hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und Paulus erinnert Timotheus in einer Situation bevorstehenden Leidens an seine Taufe, wo er das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekannt hatte. Und du? Zu wem bekennst du dich heute Morgen? Bist du schon hundertprozentig klar auf Jesu Seite getreten? Wenn nein, warum noch nicht? Was hält dich denn zurück? Noch kurz ein drittes und letztes. Christliche Taufe ist auch so etwas wie eine Verpflichtung. Ich möchte wieder das Bild vom Hochzeitspaar gebrauchen. Wenn zwei sich öffentlich das Ja-Wort geben, dann beginnt in diesem Augenblick eine lebenslange Treuebindung. Da fängt ein gemeinsames Leben mit Rechten und Pflichten an. So wiederum bei der christlichen Taufe. Mein altes Leben ist vorbei, ich gehöre mit Haut und Haaren Jesus, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihm allein will ich folgen und dienen. Seine Ehre will ich fortan suchen. Unterm Strich soll etwas für ihn herauskommen. Meine Zeit, meine Kraft, mein Besitz, aber vor allen Dingen mein Wille soll Jesus gehören. Selbstverwirklichung ist passé. Christusverwirklichung ist mein neues Lebensprogramm. Und wenn du jetzt heute Morgen sagst, du Täufling, ich bin schwach, das alles kann ich dem Herrn nicht versprechen, dann antworte ich dir, so ist recht gesprochen. Mit der inneren Haltung wird es dir gelingen. weil Gottes Kraft immer in den Schwachen mächtig ist und in den Schwachen zur Vollendung kommt, nie in den Selbstsicheren und Selbstgerechten. Stell du dich nur ganz dem Herrn zur Verfügung. Wenn du das 6. Kapitel des Römerbriefs einmal ganz zu Hause nachliest, wirst du zwei Schwerpunkte feststellen. Vers 1 bis 11, zusammengewachsen mit Christus. Vers 12 bis 23, zur Verfügung gestellt für Christus. Vers 11 ist der Schlüssel. Haltet euch der Sünde für tot, lebt aber für Gott in Christus Jesus. Ich will zum Schluss kommen und eine Begebenheit aus dem 4. Jahrhundert nach Christus erzählen, die mich sehr bewegt hat. Nach dem römischen Kaiser Konstantin, der das Christentum eingeführt hatte, regierte von 361 bis 363 nach Christus Kaiser Julian Apostata, das heißt auf Deutsch der Abtrünnige. Er wollte wieder die Kaiserverehrung. Er wollte als Kaiser göttlich verehrt werden. Und er verfolgte die Christen. Aber 40 Offiziere seiner Armee wollten Jesus Christus nicht verleugnen. In der intoleranten Welt damals wurde ein grausames Urteil gefällt, nämlich Tod durch Erfrieren. Sie mussten auf einen gefrorenen See gehen, mussten sich dort ausziehen bei klirrender Kälte und der See war von Wachsoldaten umstellt. Am Ufer standen Bottiche mit heißem Wasser, könnten wir heute auch gebrauchen, und warme Zelte mit warmen Decken. Am Morgen lagen schon viele erfrorene Leichen auf dem See. Da wankte einer von diesen 40 auf das Ufer zu. Er wurde gewärmt und starb wenig später. Da erkannte einer von den um den See stehenden Wachsoldaten am Himmel eine Wolkenformation, die aussahen wie Kronen. Und als er zählte, zählte er 40 Kronen am Himmel. Die Wolken schienen die Form von Kronen angenommen zu haben und er zählte 40. Und da ging ihm auf, eine Krone ist herrenlos. Und er riss sich die Kleider vom Leib, sprang auf den See und starb mit den anderen Offizieren und erlangte die Krone der Herrlichkeit. Dessen bin ich gewiss. Ich möchte am Schluss ermutigen, wenn vielleicht einer heute Morgen da ist, der sagt, heute ist für mich der Augenblick, wo ich auch ganz klar auf die Seite Jesu treten sollte. Bei uns ist das nicht mit so einer Sache verbunden wie bei diesen Offizieren. Aber du kannst heute Morgen auf deinem Stuhl oder Betonpfeiler, wo du sitzt, sagen, Herr Jesus, heute Morgen will ich ganz entschieden klar auf deine Seite treten, weil du am Kreuz dich auf meine Seite gestellt hast und für mich dich zur Sünde hast machen lassen. Ich will das gläubig annehmen und mich von dir heute Morgen erretten lassen. Vielleicht ist aber auch jemand da, der sagt, ich weiß, dass ich getauft werden sollte. Ich bin gläubig. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Auch da wäre es sicherlich noch möglich, aufzuspringen. Denn jemand von uns ist hier, der sich eigentlich gerne taufen lassen möchte, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht kann. Vielleicht ist jemand da, der sagt, dafür will ich gerne einspringen. Wir wollen über dem, was wir gehört haben, einen Augenblick ganz still werden in unseren Herzen und wollen das Gespräch mit dem Herrn suchen, indem wir eine Bitte an ihn richten oder einen Dank. Ich möchte jeden von uns ermutigen, das Gespräch mit Jesus zu suchen in seinem Herzen. Ich schließe diese Stille mit einem Gebet ab. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir danken dir heute Morgen bei unserer Taufe, dass du dich mit einer ganz anderen Taufe hast taufen lassen, als du an das Kreuz von Golgatha gegangen bist, dass du an dem schändlichsten und grausamsten Galgen gehangen bist und für uns die Sünde und Schuld getragen hast und das ganze Gericht Gottes. Danke, Herr, dass die Bibel sagt, jeder, der an dich glaubt und an dein vollbrachtes Erlösungswerk, dass er mit dir diesen gleichen Weg geführt wird, dass er mit dir gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden ist und dass er mit dir in den Himmel gerückt wird. Herr Jesus Christus, danke, dass hier viele sind, die das so bezeugen können, die wiedergeboren sind. Herr, und wenn nur ein einziger unter uns ist, dem das fehlt, der aber weiß, ohne dich kann er nicht vor den Vater treten, dann lass ihn doch diesen Schritt tun, heute Morgen. Ich möchte dir auch danken, Herr, dass Menschen hier sind, die im Gehorsam gegen dein Wort diesen verborgenen inneren Vorgang ihres Herzens heute öffentlich darstellen und bekennen wollen und dieses Versprechen eingehen wollen, dir treu zu folgen. Herr Jesus, wir bitten gemeinsam, dass du darauf deinen göttlichen Segen legst und dass das für uns alle, die wir das miterleben und für die unsichtbare Welt ein ganz mächtiges Zeugnis werden darf. Herr, wir bitten dich jetzt für das, was wir hören dürfen von den Zeugnissen, in dem, was berichtet wird aus dem Leben, dass wir da gesegnet werden und dass du auch auf die Taufe deinen Segen legst. Amen.